Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Herzlich willkommen auf dem blauen Sofa und herzlich willkommen zu einer blauen Stunde, einer ganzen Stunde über moderne Protestformen, über Tweets und Memes, über Hashtags und Bilder, mit denen auf gesellschaftliche strukturelle Missstände wie Rassismus oder Sexismus hingewiesen werden kann und es eben auch wird, oder mit denen große Protestaktionen dann direkt auf der Straße ausgelöst werden können. Wir haben dafür vier Bücher und vier Autorinnen, beziehungsweise drei Autorinnen, einen Autor zusammengestellt, die ganz unterschiedliches mit unserem größeren Thema für diese Stunde zu tun haben. Die Bedeutung solcher Protestform einschätzen und erklären kann Kerstin Schankweiler von der TU Dresden, Professorin für Bildwissenschaft im globalen Kontext. Bildproteste heißt ihr Text, der in der Reihe Digitale Bildkulturen erschienen ist. Herzlich willkommen, Kerstin Schankweiler. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Dr. Rayhan Shahin, a.k.a. Lady Bitch Ray, ist Autorin, Sprachwissenschaftlerin, Rapperin, Performance-Künstlerin und wahrscheinlich noch mindestens drei Sachen, die ich jetzt nicht genannt habe. Aber sie kann uns möglicherweise erzählen, ob sie Hashtags wie MeToo mit W, ohne W für sinnvoll erachtet oder ob sich gerade an der MeToo-Hashtag-Debatte auch schon festmachen lässt, was sie in ihrem Buch Yalla Feminismus kritisiert, dass der nämlich ziemlich fokussiert ist auf die weiße westliche Frau. Herzlich willkommen, Rayhan Shahin. Alice Hastas, Journalistin, hat ein Buch geschrieben, das auf jeden Fall zeigt, dass nicht alles zu diesen Debatten in einen kleinen Tweet passt, nämlich zum Beispiel zu der Frage, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten. Das ist auch der Buchtitel. Warum immer noch so viel erklärt werden muss und ob ein Buch vielleicht auch eine Form von Protest in diesem Kontext sein kann, das werde ich ein bisschen später fragen. Alice Hastas, herzlich willkommen.
Danke.
Und Ali Chan, er hat den Hashtag MeToo, also mit W, ich zwei, mit in die Welt gesetzt und schreibt unter anderem darüber, Mehr als eine Heimat heißt dieses Buch, in dem es um diesen Hashtag, um seine Geschichte und auch um konstruktiven Dialog genau in diesen Debatten geht. Unter diesem Hashtag, ich weiß nicht, wer den nicht mitbekommen hat, haben Menschen vom Alltagsrassismus erzählt, der ihnen widerfahren ist. Der Hashtag ist jetzt ungefähr ein Jahr alt und er soll dafür werben, so war die Ursprungsidee, dass Menschen mit pluralen Identitäten sichtbar werden. Ob das geglückt ist, wie es heute aussieht, das besprechen wir gleich mit Ali Chan. Herzlich willkommen.
Danke schön.
Protestform haben wir als Überschrift gewählt. Wir werden natürlich immer wieder ein bisschen abschweifen, auch in die jeweiligen Diskurse, die diese Bücher, die Sie alle mitgebracht haben, aufmachen. Aber vielleicht fangen wir wirklich super konkret an und damit auch mit Ali Chan, der auch in dem Buch Mehr als eine Heimat am Anfang zumindest noch mal ziemlich genau erklärt, wie die Hashtag MeToo-Kampagne mit, wie gesagt, dem W dazwischen entstanden ist. Wir wollen nicht alle Details noch mal aufdröseln, aber vielleicht auch für diejenigen, die nicht den ganzen Tag auf Twitter rumhängen, wobei der natürlich sich dann auch viel, viel breiter gestreut hat. Vielleicht können Sie noch mal ein paar Sätze dazu erzählen, so wie Sie es auch im Buch tun, wie MeToo überhaupt ins Leben getreten ist.
Ja, also wir erinnern uns wahrscheinlich alle an den letzten Sommer 2018, der ja sehr hitzig war, sehr heiß, aber nicht nur vom Wetter her, sondern auch politisch sehr hitzig war. Das klägliche Scheitern der WM war gar nicht so im Vordergrund eigentlich, sondern das Foto mit Erdogan und Özil und Gündoğan. Wir haben erlebt, dass danach verschiedene Debatten vermischt worden sind. Die Kritik an der fußballerischen Leistung mit der Kritik an den Werten von Özil. Özil war ein Feindbild, hat viel Rassismus erfahren aus der Gesellschaft. Das Foto, also die Debatte um das Foto, ist nochmal eine ganz andere. Ist natürlich naiv, das als unpolitisch darzustellen, etc., etc. Aber selbst aus der Mitte der Gesellschaft kam sehr viel Rassismus, er hat Morddrohungen erhalten, etc. Und irgendwann kam ein Statement von ihm. Ich kürze ab, da gab es einen Satz, der ungefähr so klang, wenn wir gewinnen, sind wir Deutsche, wenn wir verlieren, sind wir Immigranten. Und davon gibt es unzählige andere Beispiele, Frankreich, Karim Benzema, wenn ich ein Tor schieße, bin ich Franzose, wenn nicht, dann bin ich der Araber. Und dieser Satz, der war für mich so auf den Punkt gebracht und schmerzvoll und hat für mich zusammengefasst den jahrzehntelangen Umgang mit Migranten in Deutschland dargestellt und war für mich ein Anlass, um sozusagen über diesen Alltagsrassismus zu reden, über Vorurteile, wohlgemeinte, aber ausgrenzende Fragen und Äußerungen bis hin zu Benachteiligungen bei der Jobsuche und Arbeitssuche. Und dann habe ich sozusagen aufgerufen erst im konstruktiven Online-Magazin Perspective Daily, es bräuchte jetzt einen Aufschrei, ähnlich wie bei Me Too mit Doppel-O. Das heißt, wo Frauen über Sexismus und sexualisierte Gewalt geschrieben haben, berichtet haben. Und dann kam erstmal nichts und haben Freunde mich angeschrieben, Ali, wenn jetzt kein Hashtag existiert, mach du doch was. Und dann waren wir ein bisschen kreativ, haben das angelehnt natürlich an den ersten MeToo-Hashtag TWO, aber eben nicht nur, um Alltagsrassismus und Diskriminierung darzustellen. Mir ist halt immer auch wichtig, gleichzeitig etwas Konstruktives mit reinzupacken, das heißt der Blick nach vorne, nämlich ein Plädoyer für plurale, hybride Identitäten. Genauso wenig wie die gesamte deutsche Gesellschaft eine Monokultur ist, haben wir Menschen mit Migrationsbiografien auch keine einzelne Identität. Wir haben mehr Seelen in der Brust und die 2 in Hashtag MeToo ist eine Variable. Also es meint nicht nur 2 Seelen, manche Menschen haben also so eine ganz bereichernde Biografie mit mehr Seelen in der Brust und darum ging es.
Mhm. Haben Sie beide sich beteiligt an MeToo? Also haben Sie mitgetwittert und dann auch, ja, ich weiß es natürlich schon, es wird auch in diesem Buch aufgelöst, aber vielleicht können Sie noch mal davon berichten. Also ist MeToo auch für Sie ein Hashtag gewesen, wo Sie gesagt haben, möchte ich auch was dazu schreiben, so, bei so einer Kampagne teil sein, vielleicht drehen oder...
Genau, wer? Also ich habe mich auf jeden Fall beteiligt, teilweise MeToo mit TWO und teilweise auch darunter gleich MeToo mit 2 O, weil ich es einfach auch, also einerseits wichtig finde, dass man sozusagen die Stimme erhebt gegen Alltagsrassismus, andererseits fand ich diese Debatte total auch deshalb wichtig, weil ich hatte das Gefühl, das war das erste Mal, dass die Generation von MigrantInnen, also die Postgeneration der 2., 3., mittlerweile 4. Generation von MigrantInnen, genau diese Sachen sagt, die alle wissen, aber noch nicht medial besprochen wurde. Und deshalb fand ich das wichtig, wirklich, da gab es so verschiedene Facetten, über die getwittert worden ist. Und ich hatte das Gefühl, es gab so einen Zusammenhalt, weil andere dann darunter geschrieben, ey, ich kenne das so und bei mir war das so und so. Und es war sozusagen so ein Pool an Alltagsrassismen, klingt total negativ, ist auch negativ, aber andererseits hat man gedacht, hey, ich bin damit nicht allein.
Mhm. So ging es mir auch. Ich habe auch mitgetwittert, weil die Stimmung, die mediale Stimmung, die Alijan auch gerade beschrieben hat, dass ich die auch gemerkt habe und dass ich auch auf sowas gewartet habe. Also für mich war das auch so eine Erleichterung, diesen Zusammenhalt zu spüren, diese Dynamik zu spüren, die es angenommen hat. Und irgendwie, ja, ich hatte endlich das Gefühl, dass jetzt der Fokus mal auf denjenigen liegt, die betroffen sind und nicht mehr auf denjenigen, die nicht betroffen sind, aber sehr gerne die Deutungshoheit über diese Situation und über was ist Rassismus, was ist kein Rassismus haben, dass sich das endlich mal verschiebt. Und deshalb war das für mich auch ein ganz bedeutender Moment. Auch wenn ich glaube, es war nicht das erste Mal, dass das versucht worden ist, aber ich glaube, dass es so ein Resonanzraum und so medial präsent war, das war, glaube ich, wirklich das erste Mal so, ja.
Ich würde eigentlich sagen, jetzt glaube ich, alle Beteiligten schon oder alle bisher, die bisher hier gesprochen haben, das, was Sie, Kerstin Schankweiler, bei diesen Bildprotesten und auch damit in Ihrem Buch analysieren, das klingt ja schon an, es wird endlich was ausgesprochen und es ist persönlich. Und ich glaube, so haben Sie auch nochmal das MeToo-Aufrufvideo damals von Ali Chan wahrscheinlich aus so einer wissenschaftlichen Perspektive auch nochmal angeschaut, wenn Sie erklären wollen, warum es funktioniert hat. Der hätte ja auch einfach abschmieren können, dieser Tweet. Es hätte sein können, dass es keiner mitmacht, dass zwar die Idee gut ist, aber dass es nicht so eine breite Resonanz bekommt. Wie ist es aus Ihrer Sicht, warum genau so eine Kampagne auch wirklich läuft? Und sogar in dem Fall war sie ja ausgedacht, also nicht spontan irgendwie mal nachts entschieden, sondern wirklich, ich mache jetzt was.
Ja, das war ja ein Video, mit dem Sie damals aufgerufen haben. Ich habe das auch jetzt nochmal angeschaut. Und was, glaube ich, da so sehr gut funktioniert, ist, dass eine persönliche Geschichte verbunden wird mit so einer Affektgemeinschaft, also mit einer Gemeinschaft von Leuten, die betroffen sind, die da angesprochen sind. Und ja, Bewegtbilder sind im Moment das Medium. Das ist das Medium, das am meisten Interaktionen auch auf den sozialen Medien hervorruft. Und deswegen sind Bilder in Protestbewegungen heute einfach wahnsinnig wichtig geworden. Also beides hat Konjunktur, sowohl Protestbewegungen in den sozialen Medien als auch die Bilder.
Ja, und trotzdem auch nochmal die Frage, ich weiß, können alle natürlich antworten oder auch vielleicht in diesem Fall sogar Ali Can nochmal, dass es das rausschafft. Also weil wenn man anfängt, über so Twitter-Kampagnen zu reden, müsste man auch immer sofort sagen, na ja, dann ist das halt auf Twitter und da sind halt viele engagierte Menschen und die sprechen sowieso und schreiben sowieso gerne was ins Internet. Aber das hat es ja rausgeschafft. Also wie können Sie vielleicht nochmal kurz sagen, ab wann haben Sie gemerkt, okay, das ist nicht nur, da gibt es nicht nur viele Retweets und viele Geschichten, die sich da sammeln, sondern es wird auf einmal wirklich zu einer Debatte, über die wir jetzt ein Jahr später auch noch reden. Klar, Sie haben jetzt auch noch mal ein Buch geschrieben darüber, aber das ist ja nicht weggegangen. Das wurde was, über das man redet. Und weil es persönlich klar angestartet ist, aber wie schaffte es das dann raus aus der Twitter-Blase?
Also zum einen muss man sagen, es war schon spontan, weil ich habe ja zeitnah an diesem Beitrag bei Perspective Daily diesen Hashtag ins Leben gerufen, gemeinsam. Wir haben auch nicht lange gefackelt. Ja. Und dieses Video ist übrigens ganz improvisiert entstanden. Ich hatte sogar ein T-Shirt an mit so einem Adidas-Symbol, habe das zugeklebt mit so einem Sticker von so einem Ordner-Etiketten. Also es war super improvisiert. Es ging halt darum, schnell zu sein. Weil häufig was passiert in hitzigen Debatten ist, dass Menschen in so eine Art Problemtrance kommen. Man redet immer, wogegen man ist. Man flucht total. Man hat ein Feindbild. Und ich merke, dass in solchen Momenten sehr viel Energie da ist. Und mir geht es halt immer darum, und ich glaube, das schätzen dann ganz viele Menschen immer mehr auch, diese Energien und diese Wut in Aktionen zu packen, in Projekte zu packen, zu kanalisieren. Und da waren wir halt schnell. Also ein Aktivist oder eine Aktivistin muss schon schnell sein. Das ist halt eine ganz wichtige Regel. Und gleichzeitig, so traurig das auch klingt, ich glaube, warum MeToo mit TWO auch so erfolgreich war, weil es auch einige JournalistInnen gab, die das Feld ein bisschen auch überlassen haben, uns Menschen, die es betrifft, weil es wurde über Wochen lang, hat man uns gehört, die Tweets wurden gezeigt, es gab einmal bei der Tagesschau eine Meldung noch vor Donald Trump, also das sind ja auch Entscheidungen in Redaktion, zeigt man die Tweets, berichtet man darüber, wen fragt man, welche ProtagonistInnen, und als es dann Kommentare dazu gab, dann wurde nicht der Professor Heidmeier gefragt, sondern Aladin Elmar Falani hat dann gesagt, warum MeToo wichtig ist. Also da muss man auch sagen, da gab es auch so ein bisschen Raum für uns, was natürlich auch eine Forderung von uns ist, zu sagen, gibt uns mehr Raum, besetzt die Podien mal ein bisschen diverser. Das war auch ganz wichtig und natürlich last but not least, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, MeToo mit TWO hätte es nicht gegeben, wenn es das andere MeToo nicht gegeben hat. Feminismus, so lerne ich das seit einem Jahr immer mehr in zunehmendem Maße, ist eine ganz große Inspirationsquelle für den Kampf gegen Rassismus. Sei es die Frauen 1971, die im Sternmagazin in so einer Ausgabe, wir haben abgetrieben, als ich das gesehen habe, dass über 300 Frauen gesagt haben, dass sie abgetrieben haben mit einem persönlichen Porträt, das fand ich so mutig, weil eigentlich war das gegen das Gesetz, sie hätten eigentlich bestraft werden müssen, aber sie wurden nicht bestraft. Also es hat so viel Furore gesorgt und um eine gesellschaftliche Veränderung voranzubringen, braucht es Protest und da muss ich sagen, MeToo mit Doppel-O, da haben die schon sehr viel geleistet und dieser Klang, der ähnliche Klang und diese Diskriminierungsform, dass Menschen Betroffene darüber reden, das hat natürlich auch MeToo viel zu verdanken.
Mhm. Du hast total recht, es ist wichtig, auf diese Kontinuitäten und die Vorarbeit auch aufmerksam zu machen. Ich glaube auch, das setzt sich zusammen aus sehr vielen verschiedenen Dingen. Also auch, glaube ich, die Sachen wie so ausnahmslos, gab es vorher auch mal der Ähnliches versucht hat, dieser Hashtag, der vielleicht nicht so mediale Aufmerksamkeit bekommen hat, aber überhaupt, dass sich bestimmte Leute vorher schon aktiv um dieses Thema bemüht haben, vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen haben und so wird es dann immer größer. Ich meine, Rehan Schein macht das, du hast ja auch schon lange, lange arbeitest du zu diesem Thema auch schon vor MeToo und vor mit Doppel-O und TWO. Und vor allen Dingen muss man auch sagen, ganz am Anfang von MeToo standen eben auch schwarze Frauen, die von Rassismus und von Sexismus betroffen sind.
Und gesprochen haben darüber.
Genau. Ja. Und die quasi nicht gehört worden sind zu der Zeit. Aber ich möchte nur noch mal darauf aufmerksam machen, dass für Menschen wie mich, für Menschen wie Rehan Şahin vielleicht, dass man diese Dinge auch gar nicht so für mich ist es nichts Getrenntes, Rassismus und Feminismus.
Ja.
da wären wir an der, genau. in dem Bereich der Intersektionalität, wo ja auch Alice Hastas in ihrem Buch drauf eingeht und auch ich in meinem Buch. Ja. Der Bereich, wo Rassismus und Sexismus zusammenkommt, oder wir sprechen von Mehrfachdiskriminierung, die Sichtbarkeit von schwarzen Frauen, Women of Color, muslimischen Frauen, kurdischen Frauen, also allen Menschen, vor allem Frauen und queeren Personen, die in Deutschland leben und bisher unsichtbar waren. Dafür war MeToo, beide MeToos sozusagen auch, haben sozusagen fruchtbaren Boden geschaffen. Und ich habe ja vorhin von Solidarität auch gesprochen und auch so dieses Gemeinschaftsgefühl. Andererseits, ja, es war diese Communities, diese Menschen, schwarze Menschen und People of Color, die waren ja immer da. Wir sind ja schon immer, wir leben seit wir geboren sind in Deutschland meistens so. Und ich fand es halt interessant, dass durch die sozialen Medien, durch die Entwicklung mittlerweile halt Mainstream-Medien, blöder Begriff, also die Medien, die öffentlich-rechtlichen Sender, wo wir auch jetzt gerade drin sitzen, die Dominanz hatten, sozusagen bestimmte Diskurse gar nicht zu den Fokus drauf zu setzen oder sichtbar zu machen. Und mit solchen Hashtags wird man einfach erstmal sichtbar. Ja? Und das, was du angesprochen hast, dass zum Beispiel die MeToo-Bewegung wurde von Tarana Burke, einer schwarzen Frau, initiiert. Ja. Die hat das, den Hashtag aber nicht berühmt machen können, weil es dann später in den USA betrachtet eine weiße Frau sozusagen berühmt gemacht hat. Das sind ganz wichtige Sachen, die auch in feministischen Diskursen eine Rolle spielen. Du hast gerade von dem Stern-Abtreibungsskandal, war das 70er, von der Ali Schwarzer Fraktion gesprochen, ne? Die zweite Welle der Frauenbewegung, die aber überwiegend weiß war und jahrzehntelang muslimische Frauen, kurdische Frauen, schwarze Frauen unsichtbar gemacht haben, weil sie die Diskurse dominiert haben. Das sind auch wichtige Wahrheiten, die mit der Intersektionalität, durch solche Aktivistinnen wie wir und andere, die da draußen sind und eben nicht die Stimme haben, hier sitzen zu können, sichtbar gemacht worden sind. Und die müssen halt mehr gesehen werden. Und jetzt leben wir in einer Zeit, durch diese Hashtag-Bewegung und sozialen Medien Menschen mehr auf sich aufmerksam machen können. Und das ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung.
Ja. Genau, das ist ein ganz guter Punkt, weil der vielleicht auch nochmal für Sie, Kerstin Schank, weil er nochmal was ist, um da nochmal drauf zu schauen, weil genau, es gab die Bewegung immer schon viel früher, es gab immer Leute, die schon Dinge angestartet haben, dann ist es wieder versandet aus strukturellen, gesellschaftlichen Gründen, dass der Hashtag-Aktivismus, wenn man das so nennen will, dass der funktioniert, würden Sie sagen können, das ist jetzt einfach, weil wir halt 2019 haben, weil sich die Gesellschaft doch ein bisschen weiterentwickelt hat oder weil die vielleicht möglicherweise ein wichtiges Charakteristikum hat wie dieses Persönliche, also dass es über einen persönlichen Weg läuft und nicht in allererster Linie über eine Theorie oder eine These oder so, sondern wirklich über, ich erzähle es heute euch halt einfach, vielleicht, wenn ich einfach erzähle, vielleicht dann, spätestens dann merkt ihr, was da los ist. Ist das das, was Sie auch bei der Analyse der Bildproteste festgestellt haben, dass es ein wichtiger Punkt ist, warum es funktioniert?
Also ich glaube schon, dass persönliche Narrationen da eine ganz große Rolle spielen, also diese Vielstimmigkeit. Ich habe mir jetzt natürlich vor allem die Bilder angeguckt, die Bilder fokussiert. Da ist es aber ähnlich, dass vor allem eben Bilder von Userinnen und Usern, also von Amateuren, eben nicht von professionellen Journalistinnen und Journalisten, eine große Aufmerksamkeit erfahren. Das ist da eigentlich eine Parallele. Die Handykamera ist sozusagen zum Protestwerkzeug Nummer eins geworden und die steht jedem zur Verfügung. Und diese Bilder, diese Amateurbilder, die haben eine besondere politische Sprengkraft und haben auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Das ist eigentlich in diesen neuen Protestformen sehr auffällig.
Was ja auch oftmals von Rechten und Rechtsradikalen genutzt wird. Genau. Ne? Ja, das ist ja nochmal eine negative Nebenwirkung.
Auf jeden Fall, klar. Das ist ja genau. Ich meine, wenn man da noch mal tiefer einsteigt, natürlich sind all diese Protestformen, kann man das Gute draus ziehen und gleichzeitig aber sehen, dass sie auch von allen Seiten missbraucht werden kann und zwar auf ziemlich einfache Art und Weise. In allen, also in Alice Hastas Buch und in Rayan Shines Buch und im Ali Chans Buch gibt es immer große Teile auch, in dem sie jeweils ziemlich persönlich auch ihre Geschichte erzählen, die Geschichten ihrer Familien, ihrer Herkunft. Und ist das quasi MeToo, die Extended Version, das jetzt also im Buch auch zu sagen, wo man herkommt, welchen Background man hat, was die Probleme waren in diesem Land und was die Sachen sind, also weil sie eben so persönlich gehalten sind. Ich habe mich gefragt, wie ist das so die Henne-und-Ei-Frage? Also sind die Kampagnen, die da sind, die Gespräche, die geführt werden, führen die auch dazu, dass in all ihren Büchern auch der Fokus wirklich auch auf das Persönliche gelegt werden konnte, weil jetzt auf einmal klar ist, okay, das Erzählen ist vielleicht eine Stufe, die vielleicht nochmal eine bessere Vermittlungsarbeit leistet als das, was vorher schon auch nicht passiert ist, schlimmerweise?
Also ich glaube, ja, es ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ich habe jetzt natürlich nicht irgendwie an MeToo speziell gedacht und dachte, okay, das funktioniert und deshalb mache ich das in meinem Buch. Aber ich könnte auch nie ausschließen, dass das MeToo das Buch beeinflusst hat. Mhm. Und ich glaube, es ist eine Frage des Storytellings bei mir gewesen. Also, weil ich bin auch Journalistin und als Journalistin lernt man ja auch, dass das Erklären irgendwie am Persönlichen und dann den Bogen spannen auf die Metaebene gut funktioniert. Ja. Und aber auch, weil ich finde, es ist wichtig herauszustellen, dass diese großen Debatten über Rassismus auch eine persönliche Ebene haben. Und dass es auch Menschen gibt, die das persönlich betrifft, weil ich oft festgestellt habe, das möchte man gerne voneinander abgrenzen. Mhm. Ich kann wunderbar mit vielen Menschen über Rassismus sprechen, aber wenn es dann um die persönliche Dynamik geht, dann hört es sofort auf. Und ich hatte halt das Gefühl, dass man, gerade wenn man persönliche Geschichten erzählt, dass dieser Bogen vielleicht klar wird. Und weil wir jetzt quasi auch feinmaschiger werden können. Eben, wir haben alle ganz unterschiedliche Biografien. Wir erleben ganz unterschiedliche Formen von Rassismus. Sexismus. Und Sexismus. Mhm. Der kommt halt unterschiedlich bei uns an. Und all diese Stimmen sollten ja auch gehört werden. Es braucht auch noch viel mehr. Wir sind noch überhaupt nicht am Ende. Aber ich bin froh über diese Entwicklung, dass wir jetzt irgendwie ins Detail gehen können, dass wir einzelne Facetten von diesen Themen besser beleuchten können.
Ja, also ich glaube, Sie schreiben auch am Anfang auch nochmal, also dass man klar die leichteste Interviewfrage wäre, warum glauben Sie, dass Sie dieses Buch noch schreiben mussten? Es wird doch sowieso jetzt gerade ganz viel geredet. Und haben Sie auch so einen schönen Satz, der leider, glaube ich, wirklich sehr viel Wahrheit da drin in sich trägt, genannt: Das Wort Rassismus wirkt wie eine Gießkanne voll Scham. Weiße haben so wenig Übung damit, dass sie meist wütend sind oder anfangen zu weinen. Also dass es diese totale Umdrehung gibt in dem Moment, wo man es ausspricht, dass man sich so behandelt fühlt, dass dann das Gegenüber sagt, das finde ich jetzt richtig gemein. Und, aber das ist wohl so. Und das ist, glaube ich, schon auch so der Fokus der Antwort, auch warum man es natürlich wieder und wieder aufschreiben muss, weil eben jedes kurze Gespräch darüber offenbar noch nicht reicht. Weil man in Ihrem Buch findet man natürlich die ganze Ansammlung von Situationen, in denen klar ist, nichts ist geklärt. Und es ist sogar eher für die in diesem Fall die weiße Seite immer noch erstaunlich, dass sich da jemand irgendwie seltsam behandelt fühlt. Habe ich das so ungefähr richtig zusammengefasst? Also auf die Frage, warum noch ein Buch, noch ein Gespräch darüber?
Ja, genau. Also ich glaube, auch weil man gerne diese Reaktion hat, so, das reicht jetzt auch. Ne? Ja, also, genau. Wir haben einmal über Rassismus gesprochen, so ist jetzt erledigt das Thema. Ja. Ist wieder, also dass man das auch so als Trendthema ganz oft gerne benennt. Und es ist kein Trendthema, es ist ein Bestandteil unserer Gesellschaft. Rassismus, Sexismus, Unterdrückungsform, Marginalisierung. Und das hat sich über hunderte Jahre aufgebaut. Wir brauchen noch eine Weile, um das auch wieder aufzuarbeiten. Mhm. Und wir sind halt noch wirklich am Anfang. Jetzt können wir endlich mal irgendwie ein bisschen einen Schritt weitergehen und nicht mehr nur debattieren, ob es Rassismus gibt oder nicht, sondern jetzt können wir irgendwie mal sagen, wie sich das in unterschiedlichen Formen äußert. Und deshalb, deshalb würde ich sagen, ist es gut, zum einen diese Parallelen auch zu finden, eben diese Reaktion auf Rassismus. Ich glaube, die kennen wir alle, dieses Täter-Innen-Opfer-Umkehr, aber auch die Unterschiede auch zu benennen. Wie es für mich ist halt schwarze Frau, da werde ich anders diskriminiert als zum Beispiel andere People of Color.
Ja. weil wir hier gerade das Gespräch nochmal angefangen haben und auch über diese Protestform, dass dieses persönliche Element so wichtig ist, auch an Sie, Rehan Şahin, die Frage, auch in Ihrem Buch schildern Sie auch im Background, aber auch vor allem wirklich diesen ziemlich brutal zu lesenden Werdegang mit all dem Hass, der Ihnen um die Ohren geflogen ist, hin bis zu einer Burnout-artigen Situation für Sie, weil es von allen Seiten kam, als Sie als Rapperin aufgetreten sind und als Sie versucht haben, nochmal die andere Seite zu zeigen. Wenn man das alles aufschreibt, also was ist die Intention? Ist die zu sagen, hier, guck mal, das konnte ich ja konnte vielleicht in Fetzen in irgendwelchen Interviews sagen, aber ist es also Wut oder ist es Befreiung oder was ist es, wenn in diesem Fall Sie wirklich nochmal auch ein Stück Ihrer Geschichte, die auch total verletzt ist natürlich, nochmal hier zu Papier bringen?
Genau, das ist einerseits Wut. Ich meine, darauf gehst du in deinem Buch auch ein, auf diese Wut von schwarzen Frauen. Und es ist ja ein Unterschied, ob eine weiße Person wütend ist oder ein Woman of Color oder eine schwarze Frau. Weil unsere Wut ist irgendwie automatisch, wird radikaler dargestellt, wird nicht angenommen. Und ich habe das Glück, irgendwie den Verstand dafür zu haben, dass ich meine Wut umwandle. In Wissenschaft, in Literatur oder halt auch in Musik. So, das war natürlich einerseits eine Form, das zu verarbeiten. Aber das andere, was mir auch wichtig war, ist Analyse und halt Demonstration, wie das halt bei mir persönlich aussieht, sodass es andere Menschen of Color, Frauen, auch weiße, behinderte Menschen, queere Personen halt irgendwie triggert und sie denken so, hey, das kenne ich. Und diese Leute kommen zu mir, die sagen, ey, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ne? Und wie Alice auch schon vorhin gesagt hat, alle drei Bücher sind durch diese verschiedenen Biografien, beschreiben unterschiedliche Formen von Diskriminierung, Rassismus und Sexismus. In meinem Fall ist das sozusagen aus der Position heraus als muslimische Alevitin, ja, die in islamischen Communities eine Minderheit ist und oftmals als HeretikerInnen sozusagen marginalisiert und nochmal nicht akzeptiert und ausgegrenzt wird. So, in Ali Cans Fall ist es nochmal der kurdisch-alevitische Background. Das sind ja alles wichtige Sachen, die, wenn wir uns umgucken, ich meine, heute zur Zeit findet ein Krieg in Nordsyrien statt, von der Türkei aus. Das sind alles Themenfelder, die bei Individuen anfangen, worüber wir sprechen müssen und wo die weiße Mehrheitsgesellschaft nicht mehr irgendwie weggucken kann. Und was ich halt auch wichtig finde, das hast du vorhin angesprochen, ist, dass du hast gesagt, sie haben uns das Feld überlassen. Also entweder haben viele Journalistinnen ihr Job nicht richtig getan, weil auf einmal kam das Thema Rassismus auf und ich habe Anfragen von etablierten Redaktionen bekommen, die mich gefragt haben, ob ich dem mal Rassismus erklären kann. So. Und das ist das Problem, dass wirklich diese aktivistische Arbeit, Antirassismusarbeit, wo die schwarze Bewegung in Deutschland ganz viel auch geleistet hat, ja, ADEFRA, Initiative schwarzer Menschen in Deutschland, die machen das seit über 20 Jahren, wenn nicht noch länger. Die Kanak Attack Bewegung, damals gab es noch gar keine Hashtags, ja, die sozialen Medien waren gar nicht so entwickelt. Die haben ja schon Vorarbeit geleistet und ich sehe mich schon in dieser Tradition. Natürlich MeToo mit TWO ist sozusagen eine jüngere Erscheinungsform, aber wir sind sozusagen die Nachkommen, die mit diesen Bewegungen sozialisiert wurden, neben der Tatsache, dass wir in einem Land leben, wo Rassismus Thema ist und wo teilweise nicht mal die Entnazifizierung durchgeführt worden ist. Mhm.
Machen wir diese persönliche Runde weiter, damit man auch ein bisschen dadurch wenigstens noch mal einen kurzen Eindruck auch hat von den Büchern, die Sie alle mitgebracht haben. Auch Ali Can schreibt seine persönliche Geschichte auf, der Familie, die, weiß ich nicht, 12 oder 15 Jahre bis es eine uneingeschränkte Aufenthaltserlaubnis gab und was das natürlich auch für die Familie bedeutet hat, wie das war im Kontakt mit Nachbarn, mit Freunden, mit Leuten, die geholfen haben, wieder Leuten, die nicht so hilfreich waren, auch in Deutschland. Eigentlich, ehrlich gesagt, die gleiche Frage wie auch an Rehan Şahin. Ihre Motivation zu sagen, hier, ich schreibe euch das übrigens nochmal auf, ich bin der Typ, der MeToo ins Leben gerufen hat und das ist meine Geschichte.
Ja, also wichtig, ich habe zwar den Hashtag ins Leben gerufen, aber es ist ja wie eine Plattform. Diese Bewegung lebt von den Menschen, von denen auch die vorher aktiv waren. Also immer ganz wichtig, die Credits da auszusprechen. Deswegen war ich sehr dankbar, dass du das erwähnt hast. Ich habe jetzt gerade 3, 4 Sachen aufgezählt, wusste auch nicht mal, was ich gesagt hatte. Von daher, danke. Ja, ich habe tatsächlich, als ich dann einmal in der Essener Innenstadt war, das ist eine Episode, die ich erzähle, musste ich mit einer Redaktion der Tagesschau Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund ansprechen nach ihren MeToo-Erlebnissen. So, das heißt, kennt ihr das und was habt ihr erlebt? Und dann habe ich voll viele angesprochen und fast keiner kannte MeToo. Ist klar, wegen der Sprache. Also die meisten waren geflüchtete Menschen in der nördlichen Innenstadt von Essen. Leben viele Menschen, die gerade erst angekommen sind. So. Und dann aber habe ich gesagt, habt ihr schon mal Rassismus erlebt? Und die meisten Geflüchteten so, nee, kein Rassismus, nee. Und ich so, und dann habe ich gesagt, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich einige MeToo-Anekdoten vorgelesen. Also ich habe auch Schwarze getroffen. Ich habe gesagt, hast du das mal erlebt, dass man dir sowas gesagt hat oder voran mit Kopftuch? Und dann irgendwann, ja, das habe ich erlebt. Also zum Beispiel hatte jemand mal gesagt, ein Deutscher ohne Migrationshintergrund, geh zurück in dein Land. Ja, das habe ich erlebt. Aber die hatten keine Begriffe dafür, keine Worte, dass das Rassismus ist. Manch andere haben dann gesagt, du weißt was, ich bin hier gerade in einem fremden Land. Ich bin dankbar, dass ich hier sein darf. Meine Familie ist in Syrien. Ich habe keine Zeit, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Und da habe ich mir Fragen gestellt, warum ist es mir so ein Anliegen, mich als Deutsch oder für eine neue Definition des Deutschseins zu werben, warum ist mir so ein Anliegen, ist, mich zu positionieren gegen Rassismus und warum bei manchen anderen Migranten nicht. Und dann habe ich mich gefragt, weil meine Eltern sind genauso. Wenn man in den Dönerimbiss meiner Eltern geht und fragt, Mehmet Can, was bist du, türkisch-deutsch? Dann sagt, ich bin kurdischer Levit. Wenn man sagt, woher kommst du, sagt er, Südosten der Türkei. Wenn man mich fragt, woher kommst du, sage ich jetzt Essen. Und dann habe ich gesagt, bei mir in der Familie ist es selbst ganz anders. Und dann begann so die Spurensuche, die Fragen. Ist überhaupt Deutschsein das Ende der Integration? Bin ich vielleicht überintegriert? Ich habe ganz viele Fragen gestellt. Was steckt eigentlich dahinter? Was heißt es, 2 Seelen in der Brust zu haben? Und und dann habe ich mich damit beschäftigt und tatsächlich durch die Geschichte meiner Eltern gemerkt, dass sie mindestens genauso integriert sind wie ich, weil die teilweise 13 Stunden täglich in einer Fleischfabrik gearbeitet haben, als Analphabeten nach Deutschland gekommen und sie haben mir das Deutschsein ermöglicht. Wenn meine Eltern draußen in der Innenstadt sind, die reden gebrochen Deutsch, wenn man sie sieht, sichtbarer Migrationshintergrund, man würde sagen, ja, die sprechen noch nicht mal Deutsch, sind seit 20 Jahren hier. Aber was die geleistet haben, strukturell, in Form einer familiären Integration, das ist halt von außen nicht sichtbar. Und wofür ich plädiere, ist eben neue Perspektive auf Integration. Das kann man nicht von außen sehen. Das gibt keinen Maßnahmenkatalog, so eine Checkliste. Hast du eine Arbeit? Kannst du gut Deutsch? Nein, Integration ist je nach Biografie und Umstand anders. Und das ist mir da bewusst geworden, weil meine Eltern in der Nachbarschaft, und das ist das Interessante, in der Nachbarschaft sind das die netten Nachbarn, die haben einen Imbiss, man borgt sich Milch, man kommuniziert und die Haltung vor freiheitlich-demokratischen Grundwerten, die ist wichtig. Aber diese Haltung und die persönliche Geschichte erfährt man nur im Austausch, in der Begegnung. Und deswegen plädiere ich für Begegnung, weil sie das beste Rezept sind gegen Berührungsängste und Vorurteile.
Das ist aber noch nicht das Schlusswort dieser Runde. Ich meine, schon so gleich so unterstreichen, aber es geht noch weiter. Ich will noch mal kurz ich möchte gerne noch mal auf das Protestthema, das uns ja trotzdem hier zu dieser Runde gebracht hat, eingehen. Jetzt haben Sie, Frau Schankweiler, tatsächlich die Bildproteste vor allem angeschaut. Ich weiß nicht, wenn wir hier so sprechen, auch eben über die Hashtags, gibt es Bögen, die Sie so ziehen können zwischen, also klar, es startet mit einem Video, es startet oftmals, wie ich erstaunt in Ihrem Buch auch gelesen habe, zwar oftmals mit einem Video, aber das Foto verbreitet sich, nicht unbedingt das Video ist das, was es dann viral schafft. Und was ist der Unterschied dann zu dem puren Hashtag oder dem aufgeschriebenen?
Also erstaunlicherweise sind ja beide Kampagnen, die jetzt hier im Mittelpunkt standen, relativ bilderlos. Deswegen sind die auch in meinem Buch gar nicht thematisiert. Ja, ja. Also sowohl die MeToo-Kampagne als auch MeToo mit TWO sind relativ bilderlos gewesen. Und das ist interessant. Ich habe mich auch gefragt, warum ist das eigentlich so? Ich glaube, dass wenn es auch um die Stigmatisierung von Körpern geht, dass es dann auch eine Politik sein kann, diese Bilder gerade zu entziehen oder eben gerade keine Bilder zu zeigen. Es gab früher auch schon mal eine Kampagne als Selfie-Protest, auch Ich bin Deutschland, hieß die, daran habe ich mich so ein bisschen erinnert gefühlt, das war glaube ich 2014 oder 16. Das war allerdings nicht so eine Grassroots-Kampagne wie deiner, sondern von einer Stiftung initiiert. Und ich glaube, deswegen hat die vielleicht auch nicht so gezündet, auch weil die eben als Selfie-Protest mit Protestplakaten, wo Menschen dann draufgeschrieben haben, warum gehöre auch ich zu Deutschland, vielleicht auch nicht so den Raum gegeben hat für diese vielfältigen Erfahrungen, die eben jetzt bei MeToo oder MeToo mit TWO möglich wurden.
Ja.
Ich wollte nur kurz ergänzen, wir müssen nicht stoppen, damit es fair aufgeteilt ist von der Zeit her und quotiert vor allem. Aber tatsächlich hat eine Analyse von Hashtag MeToo gezeigt, dass die reichweitenstärksten Tweets tatsächlich von also nicht bekannten Menschen sind, vor allem von meinem guten Freund, den kennen wir alle, Malcolm Ohanwe, der zu Beginn mit seinen 5 Tweets also wirklich
ist ein Bude gerissen hat.
Journalist, genau, ehemaliger Volontär vom Bayerischen Rundfunk. Und Menschen wie wir haben das geschafft, gehört zu werden. Und dann kam erst Kul Savas, Cem Özdemir und so weiter. Also es wollte ich ergänzen, das ist tatsächlich, hat die Analyse auch gezeigt.
Ja, trotzdem noch dazu eine Nachfrage. Also okay, man muss jetzt also das nicht alles unbedingt zusammenbringen, aber was ich auch noch interessant finde, dann lass mir kurz mal für einen Moment die Hashtags draußen und guck nochmal auf die Bilder, dass Sie auch feststellen, die eigentlich, oder jetzt müssen Sie wahrscheinlich besser selber erklären, also die Leute, die Protest üben, indem sie Bilder oder Videos verteilen, sind das eine, aber Sie sagen, die Bilder an sich werden selbstständig zu einer Art Protestform, also die verselbstständigen sich so selber, dass man sie fast anschauen kann, als wären sie nicht mehr von irgendwelchen Menschen durchs Internet geschickt. Vielleicht können Sie das nochmal erzählen, weil das eine interessante Form ist, als würde da quasi nochmal ein Medium oder ein Akteur in diese Protestbewegung reintreten, nämlich in diesem Fall das Bild oder das Video jeweils.
Ich glaube, das kann man gar nicht so verallgemeinern, aber tatsächlich gibt es so eine starke Eigendynamik von Bildern im Netz. Die werden geteilt und oft weiß man dann auch gar nicht mehr so genau, wer hat das Bild eigentlich ursprünglich mal hochgeladen. Noch dazu gibt es ja auch sehr viel Anonymität im Netz, manchmal auch sehr gewollt, weil das vielleicht auch gefährlich ist, sich mit manchen Bilddokumenten öffentlich in eine Diskussion einzubringen. Auch viele Selfie-Proteste in repressiven Staaten, da anonymisieren die Leute sich, weil es zu gefährlich ist, sein eigenes Porträt zu posten. Die haben dann bestimmte Strategien, vermummen sich oder halten das Handy so vors Gesicht, dass man das nicht erkennen kann und so. Und dann ist es so, als würden die Bilder protestieren. Also die Bilder erfüllen da so ganz unterschiedliche Funktionen. Die können Protest dokumentieren. Aber mit Bildern kann der Protest auch auf eine andere Art weitergeführt werden. Oder eben die Bilder werden selbst zu Protestierenden. Mhm. Manchmal auch mit verheerenden Folgen, weil die Bilder dann so angeeignet werden, dass sich die Initiatorinnen und Initiatoren überhaupt nicht mehr darin wiederfinden.
Ja.
Ja, also das ist zum Beispiel bei der Kampagne Bring Back Our Girls so gewesen. Das war ein großer Selfie-Protest, der in Nigeria gestartet ist, gegen die Entführung von Mädchen durch die Terrorgruppe Boko Haram. Und der ging von den Müttern dieser entführten Mädchen aus, Bring Back Our Girls, wurde dann aber in den USA wahnsinnig bekannt. Und später haben dann die Initiatorinnen in Nigeria gesagt, die Kampagne wurde von den USA regelrecht gekapert und hat sich dann eigentlich fast gegen die Intentionen derjenigen gewendet, von denen das eigentlich ausgegangen ist. Ja. Also da liegt auch eine Gefahr drin, dass es so eine große politische Ambivalenz haben kann.
Ja. Da passt das Joseph Kony-Beispiel möglicherweise, ne? Sie auch im Buch aufgeführt haben, nochmal als so eine das Darstellen der weißen Überlegenheiten, Video, ich weiß nicht,
ich finde, 2012 war das so ein Teil Internetgeschichte.
Ja.
Diese Kampagne Kony 2012.
Ja.
Wo quasi ein weißer amerikanischer Mann sich irgendwie verantwortlich gefühlt hat, jetzt das Schicksal von dem kleinen Jacob, hieß er, glaube ich, zu erzählen. Ein Junge aus Uganda, der quasi Kindersoldat war bei Joseph Kony, ein Milizenführer damals. Und das wurde riesengroß, aber die Kritik kam dann selbst von den Menschen, die eigentlich betroffen waren und meinten, das Problem hat sich total verlagert.
Genau.
Es ist, und vor allen Dingen haben wir jetzt gerade ganz andere Probleme. Das heißt, es ist halt auch eine Frage, das ist ja das Schwierige, dass man das im Netz nicht mehr kontrollieren kann. Wer springt einen beiseite, wer kapert quasi den Protest, die Diskussion und wandelt das auch eigennützig um und werden wirklich die Leute, die das betrifft, die Leute, die das gestartet haben, nach vorne gestellt. Mhm. Das passiert halt oft dann nicht. Und dann gibt es so eine Verkommerzialisierung, eine Romantisierung von bestimmten Problemen. Und jeder diskutiert mit. Und ich glaube, das passiert super schnell und super oft im Netz. Mhm. Ich finde zum Beispiel bei MeToo ist es zum Beispiel geglückt, ja. Dass das nicht passiert ist. Und das, glaube ich, ist auch das, was du meintest mit dem, da wurde auch die richtigen Leute haben gesagt, okay, wir bleiben jetzt mal ruhig und wir hören auch mal einfach zu, weil das nämlich, glaube ich, auch eine sehr typische Dynamik ist, die schnell passieren kann.
Ja, genau, das hätte ich, aber gut, dass Sie das auch nochmal sagen, weil das kam mir nämlich auch so vor, dass ich, also bei MeToo, dem feministischen Hashtag quasi, da gab es ja dann erstens halt das Diskussion ausgelöst, aber dann kam auch dieses Ganze, ja, darf ich jetzt nicht mehr das und das und das. Bei MeToo mit W hatte ich das Gefühl, dass tatsächlich ein erzählender Hashtag war, der auch zumindest auf Zuhörerinnen und Zuhörer getroffen ist, die jedenfalls nicht direkt sich an der Stelle gewagt haben, da in irgendeiner Form zu widersprechen oder das ganze Ding zu kapern oder anders auszulegen. Würden Sie das auch so sagen?
Es gab halt einen Backlash, kennt man, angefangen bei Fleischhauer bis hin zu ganz rechtsextremen Menschen, also auch Morddrohungen etc., also sowas von wegen, ja, ist das jetzt schon Rassismus? Aber da muss ich ehrlich sagen, für wochenlang hatten wir die Bühne und konnten erzählen. Und ich glaube, das ist halt auch etwas ganz Wichtiges, dieses Empowerment, dass wir halt uns emanzipieren und dass nicht über Migranten geredet wird oder MigrantInnen oder Menschen mit Migrationsgeschichte, sondern dass wir selbst eine Bühne haben. Und es geht ja immer auch um Sichtbarkeit. Also Sichtbarkeit fördert hoffentlich, dass wir uns irgendwann dran gewöhnen, dass eine Fatima auch nicht mehr dreimal gefragt wird, woher sie kommt. Und wenn sie sagt, Köln, Nippes, dann, dass das dann akzeptiert wird. Also deswegen schön, dass das auch so war.
Ich glaube, das hat aber auch was damit zu tun, dass die jungen Menschen halt ganz lange, das hat sich aufgestaut, nicht ihre rassistischen Erfahrungen oder Rassismuserfahrungen mitteilen konnten. Und MeToo war sozusagen, da sind ja die Leute regelrecht geplatzt, ja? Ja. Ich habe eine Story nach der anderen getwittert, ja, weil es einfach voll war, das Fass war voll. So, und ich kann mir vorstellen, dass sozusagen das notwendig war, das war so der richtige Zeitpunkt.
Da hat sich was angeschaut, ne?
Genau, da hat sich was angeschaut und es ist rausgekommen. Und MeToo hat ja wirklich hinbekommen, dass zum Beispiel diese Frage, also ne, die Herkunftsfrage, woher kommst du, ja aus Bremen, ja woher denn in echt, so ne, dieses Nachbarn, dass darüber wirklich diskutiert worden ist und heutzutage werde ich nicht mehr ganz so blöd gefragt, okay, ab und zu doch noch, aber es ist jedem ein Begriff und mittlerweile sagen die Leute, okay, ach so, stimmt, das darf ich gar nicht fragen, warum nochmal? Ja, dann sage ich so, ja, lies mal was darüber. Also es hat schon so bestimmte Diskurse angestoßen, wo halt darüber diskutiert wurde und das ist ja auch der Zweck dieser
solcher Hashtag. Und was ich richtig stark finde, dass ihr zum Beispiel mitgemacht habt, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe in beide Bücher reingelesen, dass dann zum Beispiel das Thema Intersektion für mich war das auch sehr neu und dass solche Themen dann damit hochkamen. Also es war eine schöne Flanke für Menschen, die sich in verschiedenen Bereichen engagieren und diese Themen wurden dann auch sichtbar. Und was dann ja auch aus MeToo auch passiert ist, MeQueer. Das heißt, Menschen aus der LGBTQIA+-Community haben es geschafft, auch den Mut zu fassen und ihre Geschichten zu erzählen. Auch total wichtig. Das sind alles verschiedene Diskriminierungsrealitäten, die dann dadurch hochkamen. Und im besten Falle thematisieren wir alle gleichzeitig, weil es ja auch immer auch um Mehrfachdiskriminierung geht, wo dann nochmal ein ganz anderes Verständnis gebraucht wird.
Ja, das war nochmal meine Frage auch vom Anfang, die wir noch nicht aufgelöst haben. Rehan Shahin, also ich hab kurz überlegt, ob es eine Frage tatsächlich wäre, zu sagen, ist MeToo nicht eben auch anzugreifen aus ihrer Sicht, weil Sie sagen, das ist auch so ein Ding, was erstmal die weiße westliche Frau anspricht, um da ihre Erfahrung
zu machen.
Also genau, richtig, genau. Und weil ich gerade auch nochmal, als wir nochmal aufgezählt haben und vor allem über Intersektionalität, also auch Mehrfachdiskriminierung gesprochen haben, das sind so, also einerseits stellen wir fest, man muss immer noch die ganz einfachsten Sachen, muss man noch erklären. Im gleichen Moment ist das aber auch natürlich der Moment, in dem erzählt werden kann, aber übrigens, das ist noch längst nicht alles. Man kann auch noch so und so und so und das und das und das denken. Und wenn diese beiden Sachen aufeinandertreffen, ist auch noch längst gar nicht alles gut. Passt es unter diese großen Hashtags drunter, was jetzt eben noch mitverhandelt wird, auch an vielen Stellen schon? Oder ist das vielleicht auch aus der Sicht derjenigen, die sagen, es muss sich was ändern, vielleicht zu viel? Ich weiß nicht, wie da die Reaktionen sind, auf die Sie alle so treffen in diesen Debatten. Also weil ich finde, da laufen so zwei Sachen parallel. Einerseits, dass ich muss es immer noch erklären. Und andererseits, dass ich habe übrigens hier noch eine ganze Liste von Dingen, die auch noch dazu gehören. Kann also ein Hashtag das alles fassen? Passt der da drunter?
Ich würde mal sagen, sobald es nicht passt, muss man einen neuen Hashtag entwickeln oder ein Buch schreiben oder andere Ausdrucksformen finden, wo man diesen Bereich, Beispiel Intersektionalität, sozusagen neu einführen, reinpressen oder neu begründen kann.
Und ja, bitte.
Das, was ja Protest macht, ne? Also das sind ja, ist Aufmerksamkeit generieren und einmal ein Problem markieren und zu sagen, so geht es nicht, Grenzen aufzuweisen und zu sagen, das entwickelt sich gerade in eine falsche Richtung und irgendwie sich Gehör zu verschaffen. Ja. Natürlich kann man, und dann, ja, wie du auch gerade schon gesagt hast, dann kommen die nachfolgenden Informationen, so funktioniert ja Social Media auch. Man hat vielleicht einen Tweet Zeit und ohne diesen Tweet würden die Leute aber vielleicht diese Bücher nicht lesen. Also aber ohne diese Bücher wüssten die Menschen auch nicht genug darüber. Also ich glaube, das eine und hilft dem anderen. Aber ja, Protest kann nicht alles machen. Es macht eine bestimmte Sache.
Ja. Ja. Aber Proteste triggern ja auch oft, triggern dann nochmal neue Protestformen. Das ist ja auch so ein Social-Media-Phänomen, dass viele Dinge auch nachgeahmt werden, remixed werden, dann wieder neu angeeignet werden und ganz viele Kampagnen haben ja dann so ganz viele Folgekampagnen. Also die Kampagnen haben auch einen Vorbildcharakter und werden dann später ausdifferenziert. Das war bei dem zum Beispiel der Protest I too am Harvard von People of Color an der Harvard-Universität und das ist dann über die ganze USA geschwappt und dann gab es fast von jeder Universität so ein Hashtag. Das sind ja auch das ist auch so ein Prozess in den sozialen Medien, den man auch bei den Bildern wiederum beobachten kann. Ich habe das in dem Buch die Mimification genannt. Also alles wird eigentlich zu Meme und wird immer wieder nachgeahmt und reenacted.
Dominofication, Dominosteine vielleicht so ein bisschen.
Es ist ja auch gut, wenn ein Protest oder ein Hashtag oder so ein Problem aufweist und gleichzeitig dann die Lücken erkennbar werden. Genau. Also ich finde das nämlich also oft wird das so interpretiert als ein Gegeneinanderrichten, wenn dann Leute sagen, aber Entschuldigung, es gibt auch noch das wurde bei dieser Debatte oder bei dieser Protestform jetzt überhaupt nicht beachtet. Eigentlich ist es gut, es ist ein bewusstes Lücken aufweisen, dass man, wenn man anfängt von sich selber zu sprechen, dass man merkt, hier sind meine Möglichkeiten, hier ist es meine Perspektive und hier gibt es aber auch Grenzen, also und deshalb braucht es hier noch eine Stimme. Also deshalb ist es eigentlich, finde ich, immer eine gute Entwicklung, wenn man merkt, okay, hier passiert alles gleichzeitig. Und man sollte sich nicht um diese Aufmerksamkeit dann quasi streiten, sondern solidarisch sein.
Ja, genau. Ich meine, jetzt wollte jemand klatschen. Ich wollte das nicht unterbrechen. Ja,
gut, danke.
Ja, ich meine, in die Ecke wegen der Zeit können wir nicht auch noch reinschauen, aber natürlich diese Diskriminierungshierarchisierung, die dann das nächste Thema wäre, was vielleicht in der Frage, die ich gestellt habe, auch so ein bisschen drin lag, wie kann man dem vorbeugen, das ist, glaube ich, dann führt dann jetzt an der Stelle ein bisschen zu weit, aber vielleicht trotzdem noch die Frage, alles, was wir reden und auch die Begriffe, die wir verwenden und so weiter, von Hashtags über Memes, über selbst Intersektionalität, all dieses, also allein die Begrifflichkeiten, die schaffen das jetzt erstmal hier. Wir sitzen auf der Buchmesse und Leute lesen Bücher und setzen sich mit Dingen auseinander. Und viele von diesen Debatten bleiben möglicherweise in dieser Bubble, könnte man vorwerfend sagen. Wie schafft man, dass es wirklich eine Gesellschaftsveränderung gibt? Und zwar nicht nur unter den Leuten, die dann irgendwann sagen, okay, dann lese ich jetzt eben das Buch und dann versuche ich jetzt mal anders zu sprechen. Vielleicht an euch, Sie alle.
Also ich mache das so, weil diese gesellschaftspolitischen Debatten, die wir über Rassismus, Sexismus oder Antisemitismus, Rechtspopulismus führen, sind ja ein sehr elitärer, das sind ja sehr elitäre Diskurse und viele Menschen da draußen haben keinen Zugang, sei es ein Bildungszugang, sei es ein sprachlicher Zugang, sei es was auch immer, ein Vorurteilszugang, haben halt keinen Zugang zu diesen elitären Diskussionen und ich mache das immer so, ich transformiere, also ich übersetze im privaten Umfeld oder an der Universität oder woanders im privaten, im Freundinnenkreis durch Diskussionen übersetze ich bestimmte Debatten sozusagen an diese Menschen, damit das halt so auch woanders hinkommt und man darüber reden kann. So, das wäre meine Strategie, damit umzugehen, weil, wie gesagt, es sind sehr akademisierte teilweise, genau, oder sehr, ja, elitäre, intellektuelle Debatten, die wir ja führen.
Ich habe also nur ganz kurzer Exkurs noch in Ihrem Buch, weil Sie auch viel über Sexismus und Rassismus, aber vor allem Sexismus im Rap schreiben. Und da gibt es so eine Szene, der Sie auch sagen, Sie versuchen dann auch teilweise mit den betreffenden Rappern über ihre Texte zu sprechen und stellen dann auch fest, dass die manchmal sagen, ach so, wusste ich, ja, ja, Entschuldigung.
Klar. Ja, genau. Also, das ist ja, ja genauso wie wir draußen, wenn man mit irgendwie Menschen spricht, die gar keinen Zugang dazu haben, ja, ja, und nichts damit zu tun haben, dann sagen die auch so, ach so, okay, aus der Perspektive habe ich es noch gar nicht gesehen. Hört sich ein bisschen trocken an. Und ja, ja, bei den Rappern ist das so, dass ich oftmals, wenn ich denen sozusagen erkläre, warum das problematisch ist, dass sie mit einem bestimmten Rapper, der seine in die Schlagzeilen geraten ist mit häuslicher Gewalt, dass das ein Problem ist, wenn der andere Rapper mit dem sozusagen einen Song macht, unkommentiert. So, dann gucken die mich auch erstmal an, so, ja, stimmt, eigentlich hast du ja recht. So, und ja, so schafft man ein bisschen Bewusstsein, ja, für, ja, bestimmte Themen.
Ja, der Kampagnenmacher und Aktivist, wie gehen die Sachen raus aus der Bubble?
Ja, also ich schilder ja im letzten Kapitel oder im letzten Teil des Buches den Weg über verschiedene Projekte, wie ich dazu kam. Und da ist ja ein ganz wichtiges Projekt, das Viel Respektzentrum in Essen. Deutschlands erstes Zentrum für Respekt, eine Art Miniaturansicht der Gesellschaft. Ich bin der Meinung, dass wir... Erstmal super wichtig, was du gerade gesagt hast. Also unsere Eltern zum Beispiel sitzen ja nicht hier und können nicht für sich reden. Wir übernehmen das. Dass wir aber genau eben Menschen, die zum Beispiel auch keinen Zugang zu Vielfalt haben, die also vielleicht noch nie mit einem Menschen geredet haben mit Fluchthintergrund und immer in ihrem beschaulichen Örtchen in der Lausitz, ich weiß nicht, in der Nähe von Aachen, wo auch immer wohnen, in Brandenburg, dass wir es schaffen müssen, Begegnungen herzustellen. Also das ist so das, was ich in den letzten 3 Jahren gemerkt habe. Es ist natürlich erstmal etwas, was Konflikte schafft. Wenn wir sichtbarer werden, wir fordern ja auch etwas. Das heißt, andere werden denken, die nehmen uns was weg. Und dieses Wegnehmen, habe ich gelernt, ist nicht immer etwas Finanzielles, sondern Menschen haben das Gefühl, die Identität wird genommen, die Herkunft. Gestern bei der Lesung kam einer zu mir, ich habe das Gefühl, meine Herkunft wird weggenommen, wenn du jetzt sagst, dass du auch Deutscher bist. Ich sagte, ja, aber warum denn? Also du kannst ja trotzdem Deutsch sein. Ich bin nur eine andere Facette. Ein Niederbayer, der Schuhplattler sieht und dann vielleicht aber nach Hessen geht, wo Leute Handkäse mit Musik essen, der wird auch irgendwann merken, der Deutsche ist immer, also es gibt nicht den Deutschen in der Form, also eine kulturelle Eindeutigkeit. Und ich glaube, um das zu verstehen, um mit Pluralität umzugehen, dafür muss man ja sich begegnen. Und ich beschilder von der Hotline für besorgte Bürger, hinter dem Bürgertelefon, dass Menschen mich als Migranten des Vertrauens anrufen können, Fragen stellen können. Ich schilder vom Vier-Respekt-Zentrum, von einem Haus, wo zum Beispiel ist ein muslimischer Gebetsraum, da gehen Muslime beten, 5-mal täglich, so. Direkt daneben ist ein Raum für LGBTQIA+, wo Menschen sozusagen einen Safe Space haben, Schutzraum. Und dann gibt es einen Raum, wo man meditieren kann. Und solche Orte braucht es, wo Menschen merken, Moment mal, wir haben ja eine gemeinsame Basis. Freundlichkeit, Wertschätzung, Anstand. Und das muss man halt üben, weil die Zusicherung freiheitlich-demokratischer Grundrechte, die reicht nicht, meiner Meinung nach. Wir müssen lernen, was es heißt, dass niemand benachteiligt werden darf, dass die Würde unantastbar ist. Am besten würde ich bei der AfD anfangen, aber so, geht nicht. Also wir können alle uns selbst verändern, bei uns und unsere Haltung beginnen und hoffentlich verändern wir so die Welt dann. Mhm. Hoffentlich.
Ali Tan kann wirklich gut Sätze sagen, bei denen die Moderatorin immer sagen will, okay, gut, super,
das war das Schlusswort.
Aber das war immer noch nicht das Schlusswort, aber vielleicht klappt es gleich in wenigen Minuten. Weil mit dieser Frage, wie das ist, raus aus der Bubble schafft, vielleicht auch nochmal die Kerstin Schankweilersche Sicht mit der Analyse, weil da diese Clicktivism-Geschichte natürlich noch so ein bisschen im Raum steht. Wir reden natürlich in dem Fall von den ganzen MeToo-Sachen, sind es Geschichten, die erzählt werden, also der Protestler am Computer muss was da reinschreiben. Das ist nochmal was anderes, als irgendwie Bilder und Videos einfach nur zu teilen. Aber bei diesen Protestformen stellt sich das ja trotzdem immer die Frage, wer protestiert denn gerade wirklich? Ab wann sind in dem Fall Bilder und Videokampagnen ernst zu nehmen, weil sie wirklich einen Protest darstellen und zwar einen, den man ernst nehmen kann und nicht nur einen, der geteilt wird, weil es gerade eine ganz große Aufmerksamkeit gibt. Haben Sie da, ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man ja nicht sagen, man kann sich nicht Zahlen angucken, aber wie viele von den Bilderprotesten und Videoprotesten sind ernst zu nehmen oder nach was muss man gucken, um zu wissen, okay, hier ist wirklich jetzt was auch eine Relevanz haben wird?
Also einmal würde ich sagen, dass die analogen öffentlichen Räume und die Räume des Internets total miteinander verschränkt sind. Also da, ich würde da gar nicht mehr so sehr, was die Protestform angeht, von einer Filterbubble sprechen, sondern ganz oft findet man ja auch Bilder, die gerade Straßenproteste dokumentieren. Also da geht es ganz oft hin und her und ja, und so würde ich auch diesen Vorwurf von Clicktivism oder Hashtag-Aktivismus, das manchmal so ein bisschen negativ auch benutzt wird, würde ich da ganz stark hinterfragen wollen, weil Menschen, die online Widerstand leisten, auch ganz oft im realen Leben, also im analogen Widerstand leisten. Also das kann man gar nicht mehr so trennen. Eigentlich kann man gar nicht mehr von analog und digital sprechen.
Dann können wir doch zum Schluss noch sagen oder fragen, sind eigentlich Bücher auch Protestformen?
Ja.
Doch, diese
unsere
Bücher, die
Bücher, ja. Ja, also klar, ich meine, die sind aus einem gewissen Anlass geschrieben oder die sind geschrieben, weil man einfach merkt, so wie die Gesellschaft jetzt ist, das reicht irgendwie nicht. Und man muss noch ein bisschen was erklären. Ich finde es aber wichtig, noch zu sagen, okay, wir haben uns jetzt bereit erklärt, Bücher zu schreiben, zu erklären, das auf uns zu nehmen. Aber ich finde es auch wichtig, dass Menschen, gerade die von Diskriminierung betroffen sind oder ja, vor allem die, dass sie auch die Freiheit haben müssen zu sagen, ich möchte das nicht erklären, ich möchte das nicht jedem und jeder erklären, weil die ja auch noch schon mit der Diskriminierung an sich überhaupt was ja, umgehen müssen. Und das immer wieder zu reproduzieren, dass man in dieser Position ist, die Aufklärerin zu spielen und irgendwie freundlich die Handreichung zu machen, das ist auch, ich bin froh, dass manche Leute sich dazu bereit erklären, aber ich will auch sagen, es ist Menschen, die von Marginalisierung betroffen sind, sollten auch die Freiheit haben zu sagen,
ich habe mein Buch.
Ja, oder lies das Buch oder lies das Buch, genau. Also genau, für diese Leute machen wir das auch, damit sich da was ändert, damit diese Menschen nicht immer irgendwie in dieser ErklärerInnenhaltung sind. Ja.
Das war das Schlusswort. Okay. Dankeschön. Dankeschön. Lies mein Buch, unterstreiche ich einfach nochmal. Alice Hasters, Rehan Shahin, Kerstin Schankweiler und Ali Chan. Vielen Dank für die schöne Runde.
Danke. So.